Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
In all den Jahren haben wir nur gearbeitet, gearbeitet, weitergearbeitet, ohne Ende. Aber bis ich ausgewählt wurde und auch ein Gehalt für meine Arbeit bekam, war es eine wirklich große Herausforderung.
Very big challenge.
Priska Milos arbeitet als Community Health Worker. Das ist uns hier kein geläufiger Begriff, aber die gibt es weltweit, von Nepal bis Peru, und die Tätigkeit lässt sich vielleicht übersetzen mit dem Wort Gesundheitsassistentin. Priska leistet eine Art Basisgrundversorgung für Menschen in ländlichen Regionen, dort, wo eben das nächste Krankenhaus und der nächste Arzt weit weg sind. Das ist ein Einsatz, der sich lohnt, der wirklich in entlegenen Gebieten nachweisbar das Leben der Menschen verbessert. Aber trotzdem sind diese Gesundheitsassistentinnen, das sind vor allen Dingen Frauen, oft prekär beschäftigt, teilweise sogar ganz ohne Bezahlung. Sambia wollte das ändern und die Frauen mehr wertschätzen, besser ausbilden. Aber hat das geklappt? Hi, ich bin André Zante und für uns im südlichen Teil Afrikas unterwegs war Benjamin Breitegger auf den Spuren der Gesundheitsassistentinnen.
Der Boden ist trocken, das Laub raschelt. Kurz vor der Regenzeit geht Priska Milos zu einem Dorf im Süden Sambias. Sie will einen kurzen Hygienecheck machen. Die 28-Jährige trägt im Haar ein Band mit einer riesigen Schleife. Die Dorfbewohner erkennen sie schon von Weitem. Eine Maisbäuerin läuft ihr lachend entgegen.
Die Gesundheitsassistentinnen erklären uns, dass wir unser Wasser abkochen müssen. Sie erklären uns, wie wir unsere Toiletten instand halten und dass wir Müllgruben brauchen.
Aline Siamakoka ist 52 Jahre alt und Mutter von 7 Kindern. Eine Müllgrube hat sie inzwischen gegraben. Aber bei einem anderen Thema, das die Gesundheitsassistentin anspricht, ist die Maisbäuerin nicht so motiviert. Es geht um eine Corona-Impfung. Das könne doch auch krank machen, sagt sie. Man höre ja vieles. Etwa, dass man nach 2 Jahren sterbe. Die Gesundheitsassistentin Priska Milos entkräftigt die Impfmythen und ermutigt die Bäuerin, sich impfen zu lassen. In der lokalen Gesundheitsklinik lagern gerade Ampullen von Johnson & Johnson. Als Priska Milos vor 5 Jahren ihre Ausbildung absolvierte, war Corona noch kein Thema. Sie ist eine von heute 3200 Frauen und Männern, die in Sambia als Gesundheitsassistentinnen und Assistenten arbeiten, vor allem in abgelegenen Dörfern, zum Beispiel in Masuku, 3 Stunden Jeepfahrt entfernt von der nächsten geteerten Straße. Auf den Weg dorthin rumpelt man vorbei an Dörfern und Schildern, die abwechselnd auf Grundschulen und Kirchen verweisen. Priska Milos kommt aus dieser Gegend. Und hierher ist die Sambierin nach ihrer Ausbildung als Gesundheitsassistentin auch wieder zurückgekehrt.
Hier in Masuku Terminal, the common disease we face is mostly diarrhea.
Hier in Masuku sehen wir am häufigsten Durchfallerkrankungen. Wo es keine Bohrlöcher und Wasserpumpen gibt, trinken die Menschen das Wasser aus Bächen. Also bringen wir ihnen bei, das Wasser zu kochen und sicher aufzubewahren. Wir bringen den Leuten bei, ihre Toiletten sauber zu halten und ihre Hände regelmäßig zu waschen. Und wenn wir auf schwangere Frauen stoßen, erzählen wir ihnen über die Klinik und wie wichtig es ist, frühzeitig mit der schwangeren Fürsorge zu beginnen.
Es geht um etwas Schwieriges. Sie will die Denkweisen in den Dörfern verändern. Im Gespräch mit den Menschen Krankheitsprävention und Gesundheitsvorsorge leisten. Hier, wo Millionen Menschen weit weg leben von Städten, von Krankenpflegern und Ärztinnen. Ähnlich wie in vielen Ländern Afrikas, Asiens, Südamerikas.
I decided to become HR because
ich habe mich entschlossen, Gesundheitsassistentin zu werden, weil unsere Gemeinde Leute braucht, die auf sie zugehen, ihnen etwas über Gesundheit beibringt. Es gibt hier Leute, die nichts über Gesundheitsfragen wissen. Also brauchen sie jemanden, der zu ihnen geht. Und dann fangen sie auch an, Gesundheitsdienste in Anspruch zu nehmen. Deshalb sage ich, das ist wichtig und ich kann ihnen 1-2 Dinge beibringen darüber, wie sie gesund leben können.
Priska Milos offizielle Berufsbezeichnung auf der Welt ist Community Health Worker. Solche kommunalen Gesundheitshelfer und Helferinnen bilden weltweit das Rückgrat einer Basisgesundheitsversorgung Ohne sie lässt sich das Entwicklungsziel des gesunden Lebens für alle, wie es sich die Vereinten Nationen bis 2030 gesetzt haben, nicht erreichen. Es gibt nur ein Problem. Ihre Tätigkeit ist wenig anerkannt und oft schlecht bis gar nicht bezahlt.
Community Health Worker ist ein Begriff für Menschen, meistens sind es Frauen, die in irgendeiner Form basisnah im Gesundheitsbereich arbeiten, die aber nicht unter die klassischen Berufe des Gesundheitsbereichs nach westlichem Muster fallen. Das heißt, sie sind weder Ärzte noch Krankenschwestern noch Therapeuten verschiedener Art. Meistens, aber durchaus nicht immer, ist es eine Voraussetzung, dass sie in den Dörfern und Gemeinden ansässig sind, in denen sie angestellt sind. Aber darüber hinaus gibt es wenig Gemeinsamkeiten,
sagt Uta Lehmann-Grube. Die gebürtige Deutsche leitet die School of Public Health an der University of the Western Cape in Kapstadt. Seit mehr als 30 Jahren lebt sie in Südafrika. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt sie sich mit kommunalen Gesundheitssystemen in Ländern des globalen Südens. Die bauen meist auf Frauen, die sich in der Nachbarschaft engagieren, wobei es oft keinen Standard in der Ausbildung gibt.
In den letzten Jahrzehnten haben wir Menschen als Community Health Workers klassifiziert, die zum Beispiel eine Woche in einer eng begrenzten Tätigkeit ausgebildet werden, um dann zum Beispiel eine Impfkampagne zu unterstützen. Aber dann klassifizieren wir auch Fachkräfte als Community Health Workers, die eine ein- bis zum Teil dreijährige formelle und akkreditierte Ausbildung an einer Fachhochschule erworben haben. Vollkommen unvergleichbar, was Ausbildung angeht, was Verantwortung und Rolle im Gesundheitssystem angeht. Und trotzdem scheren wir sie konzeptionell alle über einen Kamm.
Und das führe zur Verwirrung in der globalen Diskussion über Gesundheitsassistentinnen. Sie besitzen nicht den Status von Krankenschwestern, werden oft als Notlösung gesehen.
Wenn die Krankenschwestern und Ärzte weglaufen, dann wird eben zurückgegriffen auf Community Health Workers, aber kurzfristig, es wird nicht geplant, die werden nicht vernünftig ausgebildet, oft nur ein paar Wochen. Sie werden nicht unterstützt in ihrer Arbeit, es gibt sehr wenig Fortbildung und Bezahlung ist, wo sie besteht, oft sehr unzuverlässig.
Nicht selten wird vor allem von Frauen erwartet, dass sie die Arbeit ehrenamtlich erledigen. Glaubt man den Zahlen der Community Health Impact Coalition, einem Expertennetzwerk, werden nur 14% aller Gesundheitshelferinnen und Helfer in Afrika bezahlt. Das führe dazu, dass die Arbeit schlecht erledigt werde, sagt Uta Lehmann-Grube, und dass Community Health Workers irgendwann den Job wechseln, wenn sich die Möglichkeit bietet, obwohl sie so wichtig sind.
Und dann heißt es, da sieht man es mal wieder, Community Health Workers sind einfach keine Lösung fürs Gesundheitssystem. Aber es wird an sich nicht die Mühe gemacht, wirklich zu investieren.
Sambia will das anders machen. Das Land, etwa doppelt so groß wie Deutschland, mit 19 Millionen Einwohnern, hat vor 10 Jahren eine neue Strategie angekündigt. Die Regierung rekrutiert Einheimische, bildet sie ein Jahr professionell aus und schickt sie für umgerechnet 200 Euro Monatslohn zurück in ihre Gemeinden. Als Vorbild diente unter anderem Äthiopien. Der 110 Millionen Einwohnerstaat hat in den späten Nullerjahren unter dem damaligen Gesundheitsminister und heutigen WHO-Chef Tedros Ghebreyesus zehntausende Gesundheitshelferinnen und Helfer ausgebildet und im ganzen Land verteilt und so das Gesundheitssystem in den ländlichen Regionen massiv gestärkt. Und Sambia? Wie erfolgreich ist hier das Ausbildungsprogramm? Der Anthropologe Joseph Sulu ist wohl der führende Experte für kommunale Gesundheitsversorgung im Land. Er hat seine Doktorarbeit zum Thema geschrieben, ist bestens vernetzt und arbeitet in der Hauptstadt Lusaka an der Universität Sambia.
Die Unterstützung für das Programm der Gesundheitsassistenten war während der Entwicklung sehr groß und das ist heute, wo das Programm umgesetzt wird, im Wesentlichen immer noch so.
In 4 Schulen landesweit lernen die Auszubildenden neben Erster Hilfe auch, wie sie auf HIV testen. Sie lernen die Anwendung von Verhütungsmitteln, Schmerz- oder Entwurmungsmitteln oder wie sie die Menschen über sauberes Wasser, Impfungen oder Malaria aufklären. Nach einem Jahr Ausbildung geht's zurück in ihre Heimat, wo sie die Menschen kennen und die lokale Sprache sprechen. Joseph Sulu sagt, er habe vor kurzem eine Evaluierung des Regierungsprogramms abgeschlossen. Es sei erfolgreich.
So what we saw and interestingly is that in areas
Wo Gesundheitsassistenten und Assistentinnen schon länger gearbeitet haben, sieht man, dass die Mütter- und Kindergesundheit klar besser ist als in anderen Gegenden, wo die Gesundheitshelferinnen erst seit kurzem da sind. Das war eindeutig. Mit Corona wurden die Zahlen dann schlechter, weil die Gesundheitsassistenten und Assistentinnen nicht mehr in die Communities gingen. Das zeigt, wie wichtig ihre Arbeit vor Ort ist.
Die große Herausforderung bleibt jedoch die nachhaltige Finanzierung. Längst nicht alle Gesundheitsassistenten und Assistentinnen, die eine staatliche Ausbildung erhalten, werden danach angestellt. Viele arbeiten trotzdem ehrenamtlich mit dem Versprechen, später bezahlt zu werden. Aber dem Staat fehle es an Geld, erklärt Naomi Lubala-Muncini. Sie ist die Programmkoordinatorin im sambischen Gesundheitsministerium. Sie sagt, gut 1.350 Angestellte kann der Staat derzeit zahlen. Die Organisation Global Fund übernimmt die Gehälter von rund 300 weiteren. Das heißt, die Hälfte der Gesundheitsassistenten und Assistentinnen wird derzeit bezahlt. Die andere Hälfte macht oft denselben Job ohne Lohn, oft seit Jahren. Naomi Lubala-Muncini.
Was mir wichtig ist zu sagen, die Regierung schätzt das Programm sehr. Wissen Sie, Regierungen haben gewechselt, aber glücklicherweise haben sich alle für den Erhalt der kommunalen Gesundheitsversorgung eingesetzt.
Nur gäbe es eben nicht genug Geld.
In der jüngeren Vergangenheit gab es verschiedene Partner, die das Programm unterstützt haben. Aber diese Projekte sind eingestellt worden. Wir versuchen, andere Möglichkeiten zu finden, um sicherzustellen, dass all diejenigen, die nicht auf der Gehaltsliste stehen, auf die Gehaltsliste kommen. Entweder auf die der Regierung oder auf die von Partnern.
Zurück in der Gesundheitsstation in Masuku. Priska Mailos war eine derjenigen, die lange ehrenamtlich gearbeitet haben. Seit Mai erhält sie nun einen regelmäßigen Monatslohn.
So, this is the screening room. And this?
Wenn die 28-Jährige nicht unterwegs ist, arbeitet sie in der Gesundheitsstation. Sie führt durch die Ambulanz, einen Kreissaal und die Apotheke. Spritzen lagern dort Paracetamol, Verhütungsmittel und Tabletten für die Therapie von HIV-Patienten. Auf Tischen liegen Malaria-Schnelltests und Antibiotika gegen Atemwegsinfektionen. Priska Mailos sagt, sie arbeitet die ganze Woche, oft auch am Wochenende. Von der Regierung hat sie einen blauen Arbeitskittel bekommen und ein großes Registerbuch, in das sie Patientenbesuche einträgt. Außerdem ein Fahrrad, damit sie weiter entfernte Gebiete schneller erreicht.
Manche Gebiete sind aber schwer erreichbar, da müssen wir dann hingehen. Ich kann in die Nähe des Ortes mit dem Fahrrad fahren, aber dann muss ich es stehen lassen und zu Fuß weitergehen.
Als sie noch keinen Lohn bekam, parkte ihr Fahrrad meist im Hinterhof der Klinik. Die Kette war gerissen und Priska Mailos konnte sich die Reparatur nicht leisten. Jetzt erhält die Mutter einer Tochter ein Gehalt, aber auch ihr derzeitiger Vertrag ist zeitlich befristet. Naomi Lubala-Muncini vom Gesundheitsministerium versichert, man arbeite daran, mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Gehaltsliste zu setzen. Aber das Problem gäbe es auch bei anderen Berufen, bei Ärzten oder Krankenschwestern. Sambia ist hoch verschuldet. Die neue Regierung hat angekündigt, mehr als 11.000 Kräfte im Gesundheitssektor anzustellen. Viele machen ihre Jobs bislang ohne Bezahlung. An Basisgesundheitsprogrammen haben sich bereits viele afrikanische Länder versucht. Zu oft scheiterten sie, aus unterschiedlichen Gründen. Oft fehle es einfach am politischen Willen, sagt die Sozialwissenschaftlerin Uta Lehmann-Grube aus Südafrika. Ja, vielleicht sei das Thema auch nicht sexy genug.
Wenn man ein Krankenhaus baut, dann kann man richtig schön was herzeigen. Community Health Programs müssen lange sorgfältig aufgebaut werden. Das braucht einen ziemlich langen Atem und besonders, also ich weiß zum Beispiel, für manche der großen Geldgeber in diesem Bereich ist es unattraktiv, weil der Zusammenhang zwischen Erfolgen und der Rolle von Community Health Workers nicht quantitativ gut genug gemessen werden kann. Und insofern ist es uninteressant für Geldgeber.
Dazu komme auch Widerstand von Berufsverbänden. Krankenpfleger und Pflegerinnen etwa würden sich oft wehren, dass Community Health Workers mehr Aufgaben übertragen bekämen. In Sambia war das anfangs auch ein Problem, berichtet Experte Joseph Sulu, doch man habe das überwunden. Der Staat verfolgt weiter das ursprüngliche Ziel von 5000 ausgebildeten Gesundheitsassistenten und Assistentinnen. Geht es nach Sulu, sollen es noch mehr werden. Sambia könne dann als Vorbild für Afrika dienen. Im Süden Sambias ist Priska Mailos an diesem heißen Oktobertag bei der nächsten Nachbarin angekommen. Ihr muss sie nichts mehr über Corona erzählen. Beauty, so heißt sie, ist bereits geimpft, ihr Mann noch nicht. Die Gesundheitsassistentin plaudert noch eine Weile mit dem Ehepaar, dann zieht sie weiter. Vorbei an Menschen, die nun wissen, dass die neue Krankheit kein Mythos ist. Vorbei an Latrinen und Müllgruben. Unscheinbar, aber Priska Mailos weiß um ihre Erfolge.
It's difficult to change a person. It's difficult, so you have to be strong as well. Changing mind of people, so that they do the right thing to live healthy.
Das Leben und die Erfolge der Gesundheitshelferinnen in Sambia, von denen die Hälfte nicht bezahlt werden. Warum das so ist, das haben wir jetzt gehört. Es gibt eine Finanzmisere im Land, aber was steckt dahinter? Das wollen wir jetzt besprechen mit unserer Korrespondentin in der Region, Jana Gent. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag nach Norden.
Ja, Frau Gent, Sie waren ja vor kurzem auch in Sambia, leben und arbeiten aber sonst ein bisschen weiter südlich in Südafrika. Was war denn anders, als Sie nach Sambia gekommen sind?
Ach, wenn ich das mal so grob beschreiben darf, also wenn man so außerhalb den Städten ist, gibt es unglaublich viele Dörfer, kleine Orte und das sind so einfache Häuser und Rondavels, also so Rundbauten. Strom und Wasser gibt es dort in den entlegenen Gegenden sehr, sehr, sehr selten. Frauen, die müssen damit Eimern losziehen, habe ich gesehen, und an Pumpen Wasser holen oder an Flüssen. Kinder laufen dann morgens 2 Stunden lang über Feldwege zur Schule. Also das ist tatsächlich noch sehr viel ärmlicher, muss ich sagen, als in Südafrika. Was aber auch auffällt, die Menschen, die sind unglaublich freundlich. Also mir gegenüber waren die wirklich total offen. Und ich kenne das ja auch aus Südafrika, dass die Menschen einfach herzlich sind. Aber in Sambia, muss ich ehrlich sagen, war das noch so ein kleines bisschen mehr. Das war zumindest mein Eindruck. Und was mich auch beeindruckt, sind die vielen Sprachen in Sambia, dass es da zum Beispiel auch Lunda, Tonga, Tembuka, also ganz verschiedene Sprachen gibt. Es gibt einfach mehr als 70 Ethnien in Sambia. Die Menschen sind total vielfältig. Und trotzdem muss ich sagen, egal wo ich bisher unterwegs war, in verschiedenen Landstrichen Sambias, die sind einfach total stolz auf ihre Nation.
Und die gibt es ja zumindest unabhängig seit den 60er Jahren, seit sie unabhängig sind von dem Vereinigten Königreich. Die Briten haben ihre Sprache dagelassen, also Englisch wird dort gesprochen. Das Christentum ist auch die vorherrschende Religion. Was merkt man sonst noch so aus der Kolonialzeit?
Ja, also das stimmt schon mal, definitiv. Also Englisch ist die offizielle, also ist die Amtssprache. Und es fällt auch auf, dass in der Verfassung ganz eindeutig steht, Sambia ist eine christliche Nation. Aber es gibt schon noch ein bisschen mehr. Also die Justiz zum Beispiel, die arbeitet so wie im heutigen Großbritannien in manchen Hotels, in den Städten. Da bekommt man auch bis heute immer noch English Breakfast zum Frühstück. Also Würstchen, gebratene Tomaten und gebratene Kartoffeln. Aber auch beim Sport zum Beispiel merkt man das. Also Fußball ist einfach die beliebteste Sportart in Sambia. Das ist wirklich die Nummer eins. Die Menschen glühen aber auch für Cricket, Rugby und Leichtathletik. Also auch das beruht ja noch auf dem, was die Kolonialmacht bis 1964 auch so quasi eingeführt hat. Und trotzdem muss ich aber auch sagen, wenn man so in Lusaka unterwegs ist, dann merkt man, dass das Land, also auch wenn man durchreist, dass inzwischen der chinesische Einfluss größer wird. Also chinesische Firmen, die bauen Straßen. In der Hauptstadt Lusaka gibt es chinesische Restaurants, in den Bergbaugebieten sind chinesische Unternehmen aktiv. Also mein Eindruck ist jetzt tatsächlich, dass das Britische allmählich so ein bisschen in den Hintergrund rückt.
Interessant, okay. Ein Anlass Ihrer Reise zuletzt war ja auch so eine Art Alarm von Hilfsorganisationen, die eben gesagt haben, dass mehr als 60% der Menschen in Sambia jetzt unter der Armutsgrenze leben. Wie zeigt sich denn das?
Ach ja, das kann man überhaupt nicht bestreiten. Also Sambia ist tatsächlich ein bitterarmes Land. Und das sieht man auch wirklich auf den ersten Blick. Also die Menschen gehen zu Fuß, sie tragen Säcke mit Lebensmitteln auf dem Kopf und die Häuser sind einfach ganz einfache Bauten. Also wenn ich jetzt mal beschreibe, wenn ich Familien besucht habe, so auf dem Land, dann haben die quasi eine ganz einfache Hütte. Im Grunde nur ein Raum unter einem Grasdach. Das sind dann vielleicht so 12 Quadratmeter. Und da schlafen dann 8 Menschen drin. Und das nicht etwa in Betten, sondern einfach auf dem Boden. Und in dem Raum selber, da stehen dann immer nur so ein paar Eimer. Sonst ist alles leer. Also das heißt, die Familien besitzen im quasi überhaupt nichts. Gekocht wird dann draußen über einem Feuer. Mit den Eimern können die Leute dann Wasser holen. Und in einem kleinen Verschlag, den die Leute dann Küche nennen, da sind dann zwei Töpfe, tatsächlich nicht mehr. Und in großen Tongefäßen, dann gibt es noch Maismehl. Also da merkt man, dass die nicht viel haben. Oder wenn man so in der Schule ist zum Beispiel, da hängen dann Landkarten in den Klassenräumen, die aber handgemalt sind. Und das kennt man ja aus Industrieländern so einfach nicht.
Und was sind die Gründe dafür? Ich habe gelesen, dass zum Beispiel 2020 war Sambia sogar zahlungsunfähig, das ganze Land. Also das ist ja ein grundlegendes Problem anscheinend, das schon viel, viel länger da existiert. Was sind die Ursachen?
Ja, also es ist so, dass Sambia immer noch in dieser Notlage immer noch drin hängt. Also das ist noch nicht vorbei finanziell. Es gibt verschiedene Gründe. Es gibt nicht nur den einen. Also ein grundsätzliches Problem war sicherlich viele Jahre lang die Korruption. Also wenn ich Zeitungen lese, in sambischen Zeitungen, Zambia Daily Nation, Zambia Daily, The Post News Zambia, also das sind so die Zeitungen, jede Woche gibt es da neue Vorwürfe wegen Korruption. Also man kann schon mal sagen, das ist bis heute noch nicht gelöst. Dann gibt es aber noch einen anderen Grund. Das ist zum Beispiel die Abhängigkeit von Kupfer. Denn das ist der eine Rohstoff, den Sambia einfach seit Jahrzehnten exportiert. Und natürlich gehört Sambia zu den weltgrößten Kupferproduzenten. Aber das Risiko ist dann natürlich, dass es von den Weltmarktpreisen abhängt. Und wenn der Preis dann fällt, dann geht das natürlich auch wieder auf das Land zurück. Und dann gibt es natürlich auch viele Kleinbauern in der Landwirtschaft. Und wenn es viele Dürre gibt, und das hat Sambia auch schon viel und oft erlebt, dann ist das natürlich auch wieder ein Grund, dass es Armut gibt. Also es gibt viele, viele, viele Gründe. Die Inflation liegt bei 12% und die Nation ist halt einfach seit 2020 zahlungsunfähig. Und das bedeutet, dass ihre eigenen Gelder nicht reichen. Sie brauchen internationale Geldgeber.
Jetzt hat es so eine Art Aufbruchssignal ja gegeben. Der neue Präsident im August 2021 ist er ins Amt gekommen, hat angekündigt, Menschen aus der Armut zu holen. Wie soll denn das gelingen?
Ach naja, Hakainde Hichilema ist tatsächlich so ein Hoffnungsträger und die Menschen glauben auch an ihn. Der war viele Jahre Oppositionsführer in Sambia und man sagt ihm auch eine gute Portion Sachverstand zu, wenn es um wirtschaftliche Fragen geht. Er hat tatsächlich, muss man ja sagen, ziemlich viel zu tun, aber das Ziel ist wirklich deutlich formuliert. Er will die Wirtschaft Sambias auf mehrere Säulen stellen. Also Kupfer soll eine bleiben, aber die Landwirtschaft und der Tourismus sollen stärker werden. Und auch erneuerbare Energien sollen kommen. Wasserkraft zum Beispiel, die könnte sogar exportiert werden. Also Ideen hat er schon und die Basis wird geschaffen, denn zum Beispiel sind ja jetzt auch schon mal Mittel bereitgestellt, um Straßen zu bauen oder die Wasserversorgung zu verbessern. Und auch die Menschen, egal mit wem man redet, die sind sich einig, dass der neue Präsident eben nicht korrupt ist, dass er nicht autokratisch ist und dass er wirklich das Land aufrichtig voranbringen will. Und auch die Weltbank, muss ich sagen, die ist optimistisch und die geht davon aus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr sogar ein bisschen leicht wieder wächst, also dass es vorangeht. Also das stimmt schon optimistisch, aber ich glaube, das passiert zumindest alles nicht über Nacht. Das dauert eine Weile.
Okay. Wir werden es beobachten. Jana Gen, vielen Dank über Sambia.
Sehr gerne.
Mit prekärer Beschäftigung geht's hier auch morgen weiter und zwar schauen wir in die Türkei. Dort gucken wir auf die Recyclingindustrie, die beschäftigt auch syrische Geflüchtete. Wie es denen ergeht, hören wir dann morgen hier im Weltzeit-Podcast. Ich bin André Zanto, bis dahin.